Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Syrien ist die Armee erneut brutal gegen Oppositionelle vorgegangen. Nach Angaben von Regimekritikern bombardierte sie in der Nacht ein Wohnviertel der Rebellen Hochburg Homs. Mindestens 260 Menschen seien getötet und mehr als 1000 verletzt worden. Es war einer der schwersten Angriffe seit Beginn der Proteste gegen Präsident Assad vor knapp einem Jahr. Trotzdem ist im UN-Sicherheitsrat keine Resolution gegen Syrien zustande gekommen.
Es sind Bilder von unvorstellbarer Grausamkeit, die uns aus Homs erreichen. Nach nicht nachprüfbaren Informationen heute aufgenommen, unmittelbar nach dem Massaker der syrischen Armee an der eigenen Bevölkerung in der Hochburg des Widerstands. Tote aufgereiht in einer Moschee, darunter auch Kinder. Nur wenige haben überlebt, schwer verletzt. Fast alle sind junge Männer, ihre Körper haben Einschusslöcher oder Verwundungen durch Granaten. Die syrische Opposition behauptet, sie seien von Einheiten der regulären syrischen Armee ermordet worden, von hunderten Toten, spricht sie. Das ist Homs bei Nacht. Während des Massakers Schüsse sind zu hören, Explosionen. Stimmen rufen verzweifelt, Gott ist groß. Die Regierung habe Panzer und schwere Artillerie eingesetzt, sagt die syrische Opposition. Die Regierung in Damaskus streitet das Massaker von Homs schlichtweg ab. Die staatlich gelenkten Zeitungen loben in ihren Ausgaben heute besonders Russland für seine syrienfreundliche Haltung im Sicherheitsrat der UNO. Teile von Homs sind seit fast 2 Monaten von Einheiten der Armee-Deserteure besetzt. Vermutlich deswegen hat das Regime so brutal zugeschlagen. Beobachter in Damaskus hatten so etwas erwartet. In einigen Städten des Landes demonstrieren heute Menschen Solidarität mit den Opfern von Homs. Dort wurden am Nachmittag die ersten Opfer des Massakers zu Grabe getragen.
Aus Protest gegen das Vorgehen der Assad-Regierung wurden in mehreren Staaten die syrischen Botschaften gestürmt. In Kairo und London drangen Demonstranten in die Räume ein. Sie forderten Sanktionen gegen die Führung in Damaskus. Tunesien will den syrischen Botschafter ausweisen. Das Land hatte erklärt, es erkenne die Regierung von Präsident Assad nicht mehr an.
London heute vor der syrischen Botschaft. Assad-Gegner protestieren wütend. Die Polizei hat Mühe, die Demonstranten unter Kontrolle zu bringen. Weltweit gehen Exilsyrer auf die Straße nach den Nachrichten aus Homs. Sie kritisieren Russland für die Blockadehaltung im UN-Sicherheitsrat, auch hier in Paris. Wir setzen nicht mehr auf die Vereinten Nationen. Wir hoffen, dass die freie syrische Armee unser Volk verteidigt. Sie soll die Zivilbevölkerung schützen vor dem kriminellen Assad-Regime. Ortswechsel, Kairo gestern Abend. Auch hier spontane Proteste, die schnell in Gewalt umschlagen. Die syrische Botschaft erst gestürmt, dann verwüstet. Auch in Berlin dringen gestern Demonstranten in die syrische Botschaft, randalieren, hissen die Fahne des syrischen Widerstands. Die Polizei nimmt 30 Protestierende vorübergehend fest.
Im UN-Sicherheitsrat haben Russland und China mit ihrem Veto eine Verurteilung Syriens erneut verhindert. Marokko hatte den Resolutionsentwurf eingebracht. Von den 13 anderen Mitgliedern des Sicherheitsrates wurde er unterstützt. Auch Deutschland hatte dafür geworben. Mit Rücksicht auf Russland war der Text immer wieder abgeschwächt worden. Die Zugeständnisse gingen Moskau aber nicht weit genug.
Man sieht es in ihren Gesichtern, die Diplomaten unter enormem Druck. Ein Plan muss her, um das Blutvergießen in Syrien einzudämmen. Der Westen wirft der Vetomacht Russland inakzeptable Forderungen in letzter Minute vor. Russland will in der Resolution nicht nur Bedingungen an die Regierung Assad stellen, sondern auch an die bewaffneten Kräfte der Opposition. Dann die Abstimmung. 13 Ja-Stimmen, mehr als erwartet. Russland und China stimmen mit Nein. Die arabische Resolution scheitert am Doppelveto. Breite Enttäuschung im Saal. Die USA sind angewidert, dass ein paar Mitglieder des Sicherheitsrats uns daran hindern, unser einziges Ziel zu erreichen. An einem der blutigsten Tage im arabischen Frühling, so der deutsche UN-Botschafter Wittig, ist das ein echter Skandal. Die gescheiterte Resolution war ohnehin schon verwässert. Forderungen nach einem Waffenembargo und einem Regimewechsel wurden gestrichen. Trotzdem mauerte Moskau und setzt auf eigene Schritte. Das Blutvergießen in Syrien muss sofort aufhören. Um das zu erreichen, haben wir aktive diplomatische Bemühungen mit Syrien unternommen.
Der UN-Sicherheitsrat hat heute erneut nicht geliefert. Die Sprachlosigkeit zu Syrien hält an. Russland und China haben sich isoliert. Eine überraschend breite Mehrheit steht zwar hinter der Syrien-Resolution, trotzdem ist sie gescheitert und das Assad-Regime kann triumphieren.
Die Lage in Syrien war auch das beherrschende Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Bundesaußenminister Westerwelle und seine US-amerikanische Amtskollegin Clinton hatten bis zuletzt versucht, den russischen Außenminister Lavrov für ein gemeinsames Vorgehen im UN-Sicherheitsrat zu gewinnen. Nach dem Scheitern dieser Bemühungen erklärte Clinton, wer diese Resolution blockiere, mache sich mitverantwortlich für weiteres Blutvergießen und einen Bürgerkrieg in Syrien.
Auch hier in München ist Syrien das dominierende Thema. Offiziell steht es nicht auf der Tagesordnung, doch im Hintergrund werden seit dem Morgen pausenlos Gespräche geführt. Außenministerin Clinton trifft ihren russischen Kollegen. Das Ziel, eine gemeinsame Resolution mit Russland. Offenbar aber gibt es unüberwindliche Gegensätze. Clinton reagiert am Abend scharf. Ich hoffte, es gibt eine Chance, die russischen Zweifel auszuräumen, sogar in diesem allerletzten Augenblick, und einen gemeinsamen konstruktiven Weg zu gehen. Doch das war nicht möglich. Er ist der hartnäckigste Gegner einer gemeinsamen UN-Resolution. Russland hat wirtschaftliche Interessen in Syrien und stellt Bedingungen. Verurteilung beider Konfliktparteien in Syrien und jede Intervention von außen müsse ausgeschlossen werden. Wenn diese Resolution angenommen wird und Assad nicht geht, was passiert denn eigentlich dann? Was ist der Plan? Auch der deutsche Außenminister mischt sich in die Gespräche ein, versucht zu vermitteln, doch offenbar ohne Erfolg.
Diese Entscheidung ist sehr enttäuschend. Es ist auch eine klare Fehlentscheidung. Wir werden gleichwohl nicht aufgeben, denn wer jetzt aufgibt, gibt ja die Menschen in Syrien auf. Und wir schulden ihnen Solidarität und Beistand.
Doch am Abend erreichen die Eilmeldungen München. China und Russland verhindern eine UN-Resolution gegen Syrien.
Mehr zum Thema jetzt live aus München von Sabine Rauer.
Das Veto kam schneller als erwartet. Den ganzen Tag über hatte es noch Hoffnungen gegeben, Russland doch noch ins Boot zu bekommen. Die Absage ist eine herbe Niederlage aller bisherigen diplomatischen Bemühungen. Jetzt ist Russland am Zug. Der russische Außenminister Lavrov hat hier angekündigt, in den nächsten Tagen nach Syrien zu reisen. Mit welchem Erfolg ist allerdings vollkommen offen. Und damit zurück nach Hamburg.
Hintergrundinformationen zu Russlands Syrien-Politik finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Einen Monat vor der Präsidentenwahl in Russland sind Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um faire Wahlen zu fordern. Unter anderem in Moskau protestierten sie zudem gegen eine erneute Kandidatur von Ministerpräsident Putin. Dessen Anhänger versammelten sich am anderen Ende der Hauptstadt, um ihre Unterstützung für Putin zu demonstrieren. Einige von ihnen räumten ein, sie seien von den Behörden zur Teilnahme aufgefordert worden.
Wer bei minus 20 demonstrieren geht, der meint es ernst. Weit mehr Menschen als erwartet kamen zum Anti-Putin-Marsch. Eine bunt zusammengewürfelte Bewegung, ihre Losung so simpel wie eindeutig: Russland ohne Putin. Hier sind Linke, Rechte, Nationalisten, Liberale, alles, sagt Alexei Nawalny, ein Anführer der Proteste. Alle wollen dasselbe, faire Wahlen. Im März wird ein neuer Präsident gewählt. Nach der Duma-Wahl im Dezember, die Putins Partei gewann, hatte es massive Fälschungsvorwürfe gegeben. Am Stadtrand demonstrierten sie für Putin. Er bleibt der beliebteste Politiker. Doch nicht alle waren aus freien Stücken hier. Ganze Belegschaften von Staatsbetrieben wurden mit Bussen hergebracht. Ich arbeite bei der Post. Wenn du nicht hingehst, haben sie gesagt, gibt es Probleme bei der Arbeit. Und sie zahlen Geld fürs Kommen. Kreativ und bunt dagegen der Protest der Putin-Gegner. Im März, gleich nach der Wahl, wollen sie wieder marschieren.
Es ist vor allem die Mittelschicht, die hier auf die Straße geht. Unternehmer, viele junge, gut ausgebildete Menschen. Genau die Menschen also, die ein Präsident eigentlich braucht. Putin aber hat viele dieser Leute längst verloren. Dass er wieder Präsident wird, bezweifeln nur wenige. Doch seine dritte Amtszeit wird sicher seine schwierigste werden.
In Frankfurt und Berlin haben heute mehrere tausend Menschen gegen Fluglärm protestiert. In der Hauptstadt soll in 4 Monaten der neue Großflughafen den Betrieb aufnehmen. Dort forderten etwa 300 Demonstranten Änderungen an den Flugrouten und einen besseren Lärmschutz. Am größten deutschen Airport in Frankfurt versammelten sich nach Angaben der Veranstalter 10.000 Menschen. Die Polizei sprach lediglich von 6.000 Teilnehmern.
Um Punkt 11:05 startete am Frankfurter Flughafen die bislang größte Demonstration. Der zusätzliche Fluglärm einer seit Herbst betriebenen neuen Landebahn schürt bei Anwohnern von Woche zu Woche stärkere Proteste. Die Forderungen breit, von einem strikten Nachtflugverbot bis hin zur kompletten Schließung der neuen Landebahn.
Es geht nicht, dass man in so ein dicht besiedeltes Gebiet eine Landebahn nach der anderen Lande oder Stadtbahn hinpflanzt. Unsere Bevölkerung interessiert uns nicht.
Zum Greifen nahe donnern Großraumjets über Wohnhäuser wie hier in Flörsheim, westlich von Frankfurt. Anwohner klagen über Dauerbeschallung, Immobilien verlieren an Wert. Der Flughafenbetreiber verspricht Gegenmaßnahmen.
Weil das für die Menschen, die jetzt insbesondere neu betroffen sind unter der Anfluggrundlinie, eine sehr schwierige Situation ist, für die ich viel Verständnis habe. Und deswegen müssen wir an den Themen auch weiterarbeiten. Und deswegen haben wir uns ja auch verpflichtet, in den nächsten Wochen noch mal ein weiteres Paket, auch an aktiven Schallschutzmaßnahmen, das heißt an leiseren Flugverfahren, vorzuschlagen.
Gleichzeitig würde der Betreiber von Deutschlands größtem Flughafen aber auch gern nachts fliegen lassen. Mitte März will das Bundesverwaltungsgericht dazu urteilen.
Die Kältewelle in Europa hält an. Rom hat den stärksten Wintereinbruch seit 25 Jahren erlebt. Wegen des Schnees fuhren kaum Autos und Busse. Die Stadt verwandelte sich in ein Fußgängerparadies und Spielfeld für Kinder. In Belgrad rief die Stadtverwaltung die Bürger zum Schneeschippen auf. Die weiße Pracht führte zu einem Verkehrschaos. Viele Menschen ließen auch hier das Auto stehen. In der Fußball-Bundesliga haben Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach im Vierkampf um die Tabellenführung einen Dämpfer erhalten. Während Mönchengladbach in Wolfsburg nur 0:0 spielte, mussten sich die Königsblauen im Heimspiel gegen Mainz mit einem 1:1 begnügen. Und hier die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim-Augsburg 2:2, Leverkusen-Stuttgart 2:2, Berlin-Hannover 0:1. Im Spiel zwischen Hamburg und München steht es kurz vor Ende 1:1. Bereits gestern unterlag Nürnberg Dortmund mit 0:2. Und morgen trifft Freiburg auf Bremen und Kaiserslautern empfängt Köln. Die Tabelle: Dortmund an der Spitze vor Schalke, München und Mönchengladbach, Leverkusen und Bremen auf den Europa-League-Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt mit Stuttgart, dahinter Mainz, in der Abstiegszone Kaiserslautern, Augsburg und Schlusslicht Freiburg.
Beim Biathlon-Weltcup in Oslo hat der norwegische König Harald heute gleich zweimal Besuch von deutschen Athleten. Denn Ann Pfeiffer und Magdalena Neuner siegen bei den Verfolgungsrennen. Für die Doppel-Olympiasiegerin ist es ein Start-Ziel-Sieg. Nach dem Erfolg beim Sprintrennen beherrscht Neuner auch heute die Konkurrenz nach Belieben. Am Ende siegt sie überlegen mit 36 Sekunden Vorsprung vor Olga Saitseva aus Russland und der Weißrussin Daria Domracheva. An Pfeiffer gelingt eine grandiose Leistung am Schießstand. Er trifft alle 20 Scheiben und holt sich seinen zweiten Saisonsieg vor Emil Hägle-Svensen aus Norwegen und dem Russen Evgeni Garanichev.
Und nun die Wetteraussichten für morgen Sonntag, den 5. Februar.
Auch morgen beschert uns das Russlandhoch wieder viel Sonnenschein. Tiefdruckgebiete im Norden und Süden Europas machen sich nur am Rande mit ein paar Wolken bemerkbar. Aber es fällt nur sehr wenig Schnee. Heute Nacht funkeln vielerorts die Sterne, an der Ostsee noch ein paar Schneeschauer, aber auch die werden seltener. Später kann sich besonders im Nordosten stellenweise Nebel bilden. Morgen wird es verbreitet sonnig, von Vorpommern übers Erzgebirge bis zum Alpenrand, neben Sonne hier und da auch Wolken, die vereinzelt etwas Schnee bringen. Auch im Nordwesten ein paar Wolken, aber trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig in der Südhälfte aus östlicher, sonst aus südöstlicher Richtung. Heute Nacht bei klarem Himmel über Schnee örtlich um minus 25 Grad, in der Ostsee minus 10 Grad. Morgen Werte von minus 12 Grad an den Alpen bis minus 3 am Niederrhein. Auch am Montag viel Sonne, im Nordwesten und südlich der Donau zum Teil stärker bewölkt, aber meist trocken. Am Dienstag verdichten sich die Wolken in der Südosthälfte und bringen gebietsweise etwas Schnee. Am Mittwoch teils freundlich, teils stark bewölkt und vereinzelt ein wenig Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 21.50 Uhr. Darin die gescheiterte UN-Resolution gegen Syrien, Susanne Holst im Gespräch mit Bundesaußenminister Westerwelle und gemeinsam gegen Fluglärm, Vernetzung der Bürgerinitiativen.